Ja, wie schon gesagt, das Thema meiner Predigt, Versöhnung, mit Gott versöhnt, Frieden mit Gott. Ja, darum und um die damit verbundenen Auswirkungen auf unser Leben, darum geht es im Text. Versöhnung ist ja etwas vom Allerschönsten, was man so erleben kann. Allerdings geht einer Versöhnung etwas vom Allerhässlichsten voraus. Feindschaft, Streit und Unfrieden. Versöhnung setzt also Feindschaft voraus. Und das heißt auch, die beiden zerstrittenen Parteien kennen sich schon länger. Sie haben eine gemeinsame Geschichte. Versöhnung setzt voraus, dass man früher einmal in Frieden miteinander lebte. Er hat sich mit seiner Frau versöhnt. Die beiden Streithähne vertragen sich wieder. Die verfeindeten Brüder sprechen wieder miteinander. Man hat wieder zueinander gefunden. Die gemeinsame Geschichte besteht aus drei Phasen. Die mittlere Phase, also Frieden, Unfrieden, wiederhergestellter Friede. Frieden, Unfrieden, wiederhergestellter Frieden. Und der mittlere Frieden, der dauert manchmal unheimlich lang. Tagelang, jahrelang, ja, generationenlang, wie zum Beispiel der Konflikt zwischen Juden und Arabern. Ein Streit, der zurückgeht auf einen handfesten Disput zwischen Abrahams Frau Sarah und ihrem Dienstmädchen Hagar. Und je länger die Phase des Unfriedens dauert, desto garstiger und giftiger wird es. Der Hass kann das ganze Leben bestimmen, alles, was man denkt und tut. Ein schon älterer Herr fragte den Pastor bei einem Besuch, wissen Sie eigentlich, was mein Sohn macht? Ich habe gehört, dass er einen Anbau an seinem Haus plant. Das Problem dabei war, dass dieser Sohn nur ein paar Häuser weiter in derselben Straße wohnte. Also offensichtlich hatten Vater und Sohn über viele Jahre nicht mehr miteinander gesprochen. Und dies, obwohl sie nur wenige Meter voneinander entfernt wohnten. Es war wegen irgendeiner Sache Funkstille eingetreten. Was für eine bedrückende Situation, an dem Haus des anderen vorbeizugehen, nicht von dem Gedanken an ihn loszukommen und immer wieder an diesen ungelösten Konflikt erinnert zu werden. Nicht einfach mal unbefangen hereinkommen zu können zu einer Tasse Kaffee oder Tee, um miteinander zu sprechen, um Anteil zu nehmen und Anteil zu geben. Wenn wir uns ein wenig in dieses schwierige Verhältnis hineindenken, dann haben wir auch einen Zugang zu der traurigen Tatsache, dass viele Menschen in genau diesem Verhältnis zu Gott leben. Sie reden nicht mit ihm, obwohl er ganz in ihrer Nähe ist. Sie ignorieren ihn und gleichzeitig beklagen sie sich, dass er sie so schlecht und so ungerecht behandelt. Und weil uns Gott, der uns geschaffen hat, letztlich noch näher uns steht als ein leiblicher Vater, und deswegen betrifft ein Konflikt mit ihm nicht nur einige Bereiche des Lebens, sondern in Wirklichkeit alle. Wenn Menschen mit ihrem Schöpfer nicht im Reinen sind, von ihm getrennt leben, seine Gebote und Weisungen verachten und brechen, dann ist es nicht verwunderlich, dass es in vielen Bereichen der Welt, ja, an allen Ecken und Enden ungelöste Konflikte, Unfrieden und Machtspiele gibt, dass allenthalben gebissen, diffamiert, beschuldigt wird. Und woher kommt die Gottesallergie, das Misstrauen gegen Gott? Woher kommt diese Gottesfeindschaft? Kurz gesagt, könnten wir es in die Worte fassen, welche die Juden einmal in die Volksmenge schrien. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir suchen unser vermeintliches Glück lieber an Gottes Geboten vorbei. Wir machen uns lieber eigene Götzen, anstatt allein Gott Ehre zu erweisen. Die Armen und Verfolgten rühren nicht unser Herz. Wir wollen von Natur aus lieber herrschen und genießen als dienen. Und die Bibel sagt, dass wir Menschen ohne Ausnahme Sünder sind, dass wir mit ihm permanent im Streit liegen und nicht die ihm gebührende Ehre erweisen. Aber Wunder über Wunder, es muss nicht so bleiben. Es gibt Versöhnung, es gibt Frieden mit Gott. In unserem Text heißt es in Vers 8, Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und in Vers 10, wir sind durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Wir waren angeklagt und wir sind freigesprochen. Dieser Rechtsentscheid ist ein reiner Gnadenakt Gottes. Gott hat den ersten Schritt getan. Er hat Frieden hergestellt, dadurch, dass er für uns stirbt. Wahrer Friede und Versöhnung geht letztlich von Gott aus. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, heißt es, das alles, das wir noch einmal von vorne beginnen können, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung auch übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und damit ist klar, dass Gott und nicht der Mensch mit irgendwelchen Leistungen der Wiedergutmachung am Ausgangspunkt der Versöhnung steht. Ich denke, eine ganz wichtige Aussage. Wir wissen vieles, aber wir tun es oft nicht oder denken nicht daran. Gott steht am Ausgangspunkt der Versöhnung. Als Jesus am Kreuz für uns starb, war Gott mit ihm und versöhnte die Welt mit sich. Gott ergreift die Initiative. Er will uns erretten, uns Zorn und Gericht ersparen. Das ist die Aussage unseres Textes heute, ganz am Anfang. Und die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und wenn Paulus sagt, Christus hat die Welt mit sich versöhnt, dann ist das ein historisches Geschehen, das sich damals am Kreuz vollzog. Von Gottes Seite her ist alles geschehen. Es gibt von Gottes Seite her Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Jetzt liegt es an uns, dem Angebot Gottes zuzustimmen, damit diesem objektiven Frieden auch ein subjektiver Friede unsererseits folgt. Zur Versöhnung gehören immer zwei. Streiten kann man nicht alleine und versöhnen auch nicht. Nehmen wir an, wir wären mit jemandem im Streit. Wir wären in einen schrecklichen Streit geraten. Wir wurden wütend. Wir haben unserem Gegenüber wenig schmeichelhafte Bezeichnungen an den Kopf geworfen. Haben ihm nach allen Regeln der Kunst den Kopf gewaschen. Und dabei auch noch beleidigt, gekränkt und gedemütigt. Und hinterher tut es uns leid. Unendlich leid. Und wir bitten den von uns hart Geschmähten aufrichtig um Versöhnung. Aber diese Person ist überhaupt nicht in versöhnlicher Stimmung. Sie reagiert total ungnädig. So wie du mich beleidigt hast, das vergesse ich dir nie. Unsere Freundschaft ist gestorben. Hier wird deutlich, die Tür zur Versöhnung steht offen. Aber solange die andere Seite nicht hindurchgeht, ist die Versöhnung noch nicht vollzogen. Und ganz ähnlich ist das auch zwischen Gott und uns. Von Gottes Seite aus ist die Versöhnung geschehen. Von unserer Seite aus muss sie noch geschehen. Und darum heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, wir bitten im Namen von Christus, Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Nehmt sie an. Gott ruft und lockt uns Menschen, dem Herrn aller Herren, Jesus Christus, Raum zu geben, ihn anzunehmen. Denn Gott hat aus Liebe zu uns alles getan. Und wo wir uns nun Jesus öffnen, da geschieht, was wir dann auch, wo die Schrift dann sagt, im Johannesevangelium 1, 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und erst jetzt, wo dies geschehen ist, haben wir persönlichen Frieden mit Gott, haben wir Zugang zur Gnade. Das heißt, nun steht nichts mehr zwischen uns und Gott. Ob wir ermessen können, was das bedeutet, ob wir das ermessen können, was das bedeutet, Zugang zur Gnade. Wer fragt denn heute schon nach so etwas? Wir haben schon lieber Zugang zu anderen Dingen. In dieser Welt ist fast zu allem Zugang für den, der viel Geld und starke Ellenbogen hat. Hier aber geht es um den Zugang zu Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Ja, wir haben Zugang zum König aller Könige, Zugang zum Thron der Gnade, um von Jesus zu empfangen, was wir in seinem Namen gebeten haben. Aber auch um Vergebung, um neuen Mut und Kraft von ihm zu empfangen. Und das alles, weil Jesus die Kluft zwischen uns und Gott überbrückt hat. Zugang zur Gnade bedeutet, wir dürfen vertrauensvoll mit Gott sprechen. Es steht nichts mehr zwischen ihm und uns. Wir dürfen mit ihm reden, ihn anreden, mit lieber Vater, ihn im Namen Jesu betend anrufen. Das ist Zugang zur Gnade. Bei ihm darf man sich ganz zu Hause fühlen, wie Kinder im Elternhaus. Er lädt uns ein, täglich aus seiner Fülle zu leben. Ich darf mich zu jeder Zeit bei Jesus auch geborgen wissen. Was für ein Geschenk. Dies alles, Versöhnung, Frieden, Zugang zur Gnade durch Jesus Christus, trägt aber auch wunderbare Früchte, die zum Teil auch in unserem Text genannt werden. Eine erste Frucht ist, dass wir Gottes erfahrene Barmherzigkeit und seinen empfangenen Frieden auch in unserem rauen Alltag auf Hände und Füße übertragen. Das heißt erstens, dass wir Friedensstifter sind. Vom Frieden reden, damit tun sich viele leicht. Aber Frieden halten, Frieden schaffen im Haus, mit den Nachbarn, den Kollegen, das ist schon eine andere Nummer. Wie kann das geschehen? Es kann geschehen, wenn wir aus der selbst erfahrenen Vergebung durch Christus unser Leben führen. Im Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, beten wir ja, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Und wer diese Worte bewusst und von Herzen betet, dem fällt es auch wirklich leichter zu vergeben. Besonders dann, wenn das, was vorgefallen ist, tief verletzend war. Corrie ten Boom hat durch den Holocaust viel erlitten. Die selbst erfahrene Gottesliebe befähigte sie dazu, ihren Peinigern zu vergeben. Bewegende Beispiele finden wir übrigens auch im Alten Testament. Josef und seine Brüder und später auch Jakob und Esau versöhnen sich wieder. Sie konnten es, weil Gott Jakob und später auch Josef begegnet ist und weil sie die von Gott empfangene Barmherzigkeit auch ihren Bruder bzw. ihren Brüdern zuteil werden ließen. Josef sprach zu seinen verängstigten Brüdern: Ihr gedachtet es, Böse zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Und Esau fiel Jakob um den Hals, als er sah, wie sein Bruder trotz erlittenem Unrecht alles tat, was er konnte, um im Frieden mit ihm zu leben. Wenn man das liest, diese ganze Geschichte um Jakob und Esau, ist man unglaublich angetan von von dieser Dynamik, von dem, was da alles vorgefallen ist, an Leid, an Schmerz, und wie dann doch durch Gottes Gnade, durch Gottes Offenbarung Jakob zum Beispiel fähig wurde, Esau, ja, Gott es bewirkt hat, dass Jakob und Esau doch wieder zusammenfanden. Jürgen Werth dichtete, so ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. Der empfehlenswerte Film The Straight Story von David Lynch zeigt, wie wichtig es ist, dem Bruder die Hand zur Versöhnung zu reichen, ehe es zu spät ist. Vielleicht kennen einige diesen Film. Man kann ihn heute auch auf DVD bestellen. Dass wir um alles in der Welt nicht eher ruhen, bis wir uns ausgesprochen und versöhnt haben. Darum geht es. Der Film beruht aber auch auf eine wahre Begebenheit, die sich in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts in Amerika abspielten. Oder abgespielt hat, ja. Diese Begebenheit hat es gegeben. Die beiden Brüder Straight hatten sich so zerstritten, dass sie seit 10 Jahren keinerlei Kontakt mehr miteinander hatten. Und dann hört der eine, Alvin, auf Umwegen, dass der andere, Lyle, einen Schlaganfall erlitten hatte und wohl demnächst sterben würde. Da beschloss Alvin, ihn aufzusuchen und sich mit ihm auszusöhnen. Er selbst, er wohnte in Iowa, sein Bruder in Wisconsin. Alvin war schon weit über 70 und durfte wegen seiner Sehschwäche nicht mehr Auto fahren. Und da fragte ihn, da hat er die Frage, was soll ich denn jetzt machen? Da kam ihm eine Idee. Er bastelte so lange an seinem Rasenmäher herum, bis er fahrtüchtig war. Das war so ein großer, ne, wo man aufsitzen kann. Er befestigte daran einen Anhänger, den er mit Benzin, Campingausrüstung und Lebensmitteln belud, und dann fuhr er los. 400 Kilometer mit maximal 8 km/h. Ja. Und beim ersten Anlauf streikte der Motor schon nach wenigen hundert Metern. Aber nach weiteren Umbauten klappte es endlich und dann ging es los. Gut 6 Wochen ist der versöhnungswillige Bruder auf seinem unabenteuerlichen Gefährt unterwegs. Und kurz vor dem Ziel übernachtet er dann noch in der Nähe eines Friedhofs, wo er mit dem örtlichen Pfarrer ins Gespräch kommt. Es wird nicht weiter berichtet, über was sie gesprochen haben. Der Schluss des Films schildert die Begegnung der beiden verfeindeten Brüder. Die Szene, die sich dann abspielt, ist besonders bewegend, wie wortkarg. Nur das Allernötigste wird gesprochen. Da hat doch mein Bruder einen so langen Weg auf sich genommen. Die bloße Präsenz reicht aus, es kommt zur Versöhnung, ehe es zu spät ist. Es ist wie ein Fest nach langer Trauer. So ist Versöhnung. Etwas auf sich zu nehmen, dem anderen die Hand reichen. Und so darf Versöhnung auch in unserem Leben stattfinden und hoffentlich auch, ehe es zu spät ist. Eine andere Frucht, die aus der Versöhnung und dem Frieden mit Gott entspringt, ist zweitens auch eine gewisse frohmachende Hoffnung. Paulus betont in dem Text, dass diese Hoffnung nicht vage ist, sondern darin begründet liegt, dass Christus für uns gestorben und auferstanden ist. In der Übersetzung von Hoffnung für alle heißt es in Vers 2, er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben mit Gott geöffnet. Voller Freude danken wir Gott dafür, dass wir einmal an seiner Herrlichkeit teilnehmen. Zukunft, das ist etwas, was die Menschen zu allen Zeiten bedrängt, denn Zukunft bedeutet für uns oft ja Sorge. Zukunft heißt für uns oft auch Angst. Aber nun ist Jesus für uns gestorben. Und damit wir uns ganz fest in seiner Liebe geborgen wissen, was immer uns auch an Schwerem treffen mag. Oft kann man das erst in ganz trostlosen Augenblicken begreifen. Die bedrängende Not, von der Paulus spricht, würgte ihm schier den Hals zu, dass er nicht mehr atmen kann. Trotzdem rühmt er sich der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Trotzdem dankt er Gott dafür, dass er einmal an seiner Herrlichkeit teilnehmen darf. Und das alles, weil Christus für uns sündige, oft gar nicht sympathische Leute sein Leben ließ, weil er uns mit Gott versöhnt hat. Einzig darum sollen und brauchen wir vor der Zukunft nicht zu zittern. Wir dürfen als von ihm Begnadigte getrost und erhobenen Hauptes dem jüngsten Tag entgegengehen. Uns trägt eine lebendige Hoffnung, die Hoffnung einmal beim Herrn zu sein. Und das hat Rückwirkungen auch auf unser Leben. Wenn unsere ewige Zukunft geklärt ist, dann kann und darf ich auch im Blick auf die gegenwärtigen Sorgen und Ängste hoffen und von Jesus immer wieder neu auch Kraft empfangen, Trost und Wegweisung. Die Zukunft wird für den, der Frieden mit Gott hat, letztlich Herrlichkeit sein. Und diese Herrlichkeit beginnt für Christen schon jetzt und hier. Gott hat durch Jesus nicht nur unser Leben verändert, sondern uns auch eine völlig neue Denk- und Sichtweise geschenkt. Als mit Gott Versöhnte hoffen wir auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, die Gott geschaffen hat oder schaffen wird. Wir hoffen auf eine unvergängliche Welt vollkommener Liebe und Gerechtigkeit. Wir hoffen auf eine Welt, in der wir nicht unsere Identität verlieren, sondern einen unvergänglichen Körper bzw. Geist, Leib und ein vollkommenes Herz besitzen. Im letzten Buch der Bibel heißt es in Offenbarung 21, Vers 7, im Blick auf unsere Zukunft: Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Er wird alles neu machen. Und dann sagt der, der auf dem Throne saß: Siehe, ich mache alles neu. Alle, die durchhalten, werden dies als Anteil von mir erhalten. Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne und Töchter sein. Diese Aussicht macht froh. Aber, das wollen wir bedenken, sie ist doch kein Ruhekissen, was immer wieder den Christen in der Vergangenheit vorgeworfen wurde. Sie war auch nie ein Ruhekissen für die, die sich an dieser Gewissheit, diese Gewissheit hatten und daran glaubten. Sie motiviert vielmehr. Sie motiviert, Hand anzulegen und sich für Wahrheit, Liebe, Versöhnung und Gerechtigkeit in der Welt einzusetzen und niemals aufzugeben. Ja, das ist der Grund. Ein Beispiel dafür ist der afroamerikanische Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger Martin Luther King, der sich ja in den 1950er und 60er Jahren an vorderster Front gegen Rassentrennung und soziale Unterdrückung in den USA einsetzte. Eine dritte Frucht ist Geduld und Bewährung. Und damit es nicht so aussieht, als vertrete Paulus lediglich eine Schönwettertheologie, schreibt er: Und das ist uns Freude und Trost, wenn wir unter Druck geraten. Könnten wir das auch so sagen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Aber er sagt es. Und das ist uns Freude und Trost, wenn wir unter Druck geraten. Bedrängnis, wie es hier heißt, die hatte Paulus in seinem Leben lang. Damit war er vertraut. Das war sozusagen sein Spezialgebiet. Paulus zeigt, wie das Schwere im Leben ihm zum Besten, zur Rettung dienen muss. Trübsal. Man kann auch sagen, Druck, Pression, Anfeindung von innen und außen. Das aber bringt Geduld, schreibt Paulus. Der Begriff Geduld bedeutet, also Hypomone, drunter bleiben. Wenn man uns Lasten auferlegt, dahinter bleiben, wenn man wenn andere uns clever überholen. Das ist alles andere als leicht. Geduld aber bringt Erprobung. Das heißt, wir werden im Glauben fester, wir werden reifer. Unsere natürlichen Emotionen werden durch den Heiligen Geist geläutert. Wir erhalten mehr Standfestigkeit. Wir lernen, mit Druck zu leben, ohne dass es uns verhärtet. Der Bürgerrechtler Wolf Biermann hat zu DDR-Zeiten einem Lied gedichtet: Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen all zugleich, ab zugleich. Und Jesus hat sich unter den Bedingungen einer grausamen Welt nicht verhärten lassen. Auch nicht, als er am Kreuz zu Tode gefoltert wurde. Als durch Jesus Versöhnte sind wir in der Lage, nicht zu verhärten, zu stechen und am Ende zu brechen. Paulus schreibt: Geduld bringt Bewährung, Bewährung aber bewirkt Hoffnung. Ich habe noch viel zu lernen auf diesem Gebiet. Das heißt doch für unser Leben, dass es zielorientierter wird. Nicht seitwärts oder rückwärts, sondern vorwärts gerichtet. Und die Frage, was darf ich auf dem Weg zum ewigen Ziel unterwegs noch so alles mitnehmen, tritt plötzlich in den Hintergrund. Das Leben läuft nicht ins Leere. Es ist schon eine seltsame Aneinanderreihung, die der Apostel hier beschreibt. Und wir wollen uns fragen, ist das auch bei uns so, dass aus Druck, aus Anfeindung Geduld erwächst? Die normale Kettenreaktion, wie sie Psychologen beschreiben, sieht ganz anders aus. Da folgt nach Pression die Aggression, nach Aggression die Frustration und nach der Frustration kommt dann schließlich die Resignation. Ist man am Ende. Alle Voraussetzungen für eine Kurzschlusshandlung sind plötzlich gegeben. Von Leistungsdruck bis Amoklauf und Selbstmord. Soll das unser Ziel sein? Wie völlig anders sind doch die Gaben Gottes. Lesen wir den Abschnitt vielleicht zu Hause noch einmal. Denken wir darüber nach. Aber halten wir fest, durch Jesus haben wir Frieden, Freude, Geduld, Kraft zum Tragen, Zugang zur Gnade. Durch Jesus haben wir Hoffnung und Geborgenheit, eine herrliche Zukunft über den Tod hinaus. Und darum sollten wir, wo es noch nicht geschehen ist, Jesus bewusst in unser Leben aufnehmen, mit ihm leben. Und wenn wir in den Wirren dieser Zeit Gott und wenn wir seinen Sohn Jesus Christus im Rücken haben, dann können wir wirklich getrost nach vorne schauen. Amen. Die Glocken läuten, es geht dem Ende zu. Ja. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein wunderbares Evangelium, das uns allen gilt. Wir können es nicht ermessen, was es dich gekostet haben muss, für uns sündige Menschen, deinen Sohn auf diese Erde zu senden. Für uns, die wir nicht nach deinen Ordnungen fragen und nicht nach deinem Willen leben. Danke, dass du am Kreuz von Golgatha freiwillig dein Blut und Leben für uns dahingegeben hast. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir durch dich mit Gott versöhnt sein dürfen, dass du unser Friede geworden bist, dass wir durch dich Hoffnung und Zukunft haben dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du uns durch dein Wort Zuversicht und auch neuen Mut schenkst. Geh mit uns in die vor uns liegende Woche, behüte uns auf all unseren Wegen und lass uns auch ein Segen für andere sein. Amen.